herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschoner Gemeinde Morzhausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschonergemeinde-morzhausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Im Januar vor 3 Jahren war ich mit meinen beiden Kindern zu einer Mutter-Kind-Kur auf Borkum. Wir hatten da 3 wirklich wunderschöne, aufregende und erholsame Wochen in einem Haus von katholischen Schwestern. Und als wir nach 11 Stunden Reisezeit mit Bahnfahrt und Fähre und so weiter wirklich todmüde und völlig erschöpft unsere Zimmer beziehen konnten, da wurde meine Tochter Luisa wieder so richtig lebendig. Also damals war sie so gerade 3,5. Und wirklich hundemüde öffnet sie die Tür zu ihrem Zimmer und auf einmal strahlen ihre Augen. Ja, die leuchteten so richtig auf. Sie stürmt in das Zimmer hinein und wirft sich voll Freude auf ein Bett und sagt: Mama, das ist mein Bett. Da will ich schlafen. Bei Jesus. Da muss ich nämlich keine Angst haben, wenn ich schon schlafe und der Luki noch nicht. Das ist der große Bruder. Luisa hatte an der Wand neben diesem Bett ein Bild entdeckt. Ein aus meiner Sicht ehrlich gesagt ziemlich kitschiges Bild von einer Schäferidylle, einem Hirten, der so ein kleines Lämmchen über der Schulter trägt, so die Hände an den Beinchen. Und für meine Tochter war also völlig klar, das ist Jesus und der beschützt sie immer und überall. Vor Monstern im Schrank und zur Not auch vor denen unterm Bett. Aber wie ist das so und mit uns und unseren Vorstellungen von dem guten Hirten? Lassen wir uns heute mal in den Predigttext schauen, in den eigentlichen. Vielen Dank, du hast eben einen Text gelesen, auf den komme ich nachher nochmal zurück. Aber jetzt würde ich gern mit Ihnen nochmal ins Johannesevangelium schauen. Und zwar ins Kapitel 10, die Verse 11 bis 15. Ich lese mal aus der NGÜ. Das ist eine etwas andere Übersetzung als die, die Sie vielleicht so im Ohr haben. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einen solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. An dieser Stelle spricht Jesus mit den Pharisäern und anderen Leuten, seinen Jüngern, über diese Hirten. Für die Menschen von damals war das ein eingängiges Bild, auch für die, die irgendwie zu Hause noch Schafe haben. Ich gehöre da nicht dazu. Damals kannte man sie aus dem Alltag, aber wo sieht man heute bei uns noch Hirten? Vielleicht sieht man ab und an noch mal irgendwo neben der Bundesstraße eine Schafherde grasen, aber den Hirten sieht man eher selten. Auch in unseren Kirchen oder Gemeindesälen ist das Bild vom Hirten nicht unbedingt so das gängigste Symbol. Was kennzeichnet einen Raum als den Versammlungsort einer christlichen Gemeinde? Das sind eher die Kreuze, ob jetzt mit dem Corpus Christi oder nicht, aber das ist es doch, was letztlich das Markenzeichen der Christenheit heute ist. Eine Kirche oder ein Friedhof ohne Kreuz, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, es gehört irgendwie einfach dazu. Außerdem ist es ja gerade jetzt, wir sind kurz vor Ostern, das Zeichen dafür, dass Jesus mit seinem Tod das Kreuz eben oder mit seinem Tod am Kreuz den Tod überwunden hat. Trotzdem hat das Kreuzsymbol in den ersten Jahrhunderten der Christenheit eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Wenn man nach Rom fährt und dort in diese Katakomben geht, wo sich die ersten Christen in der Verborgenheit getroffen haben, dann findet man keine Darstellungen vom Kreuz, sondern man stößt viel öfter auf das Symbol von dem Fisch und auf Bilder von Jesus als dem guten Hirten. Der Christus in diesen Darstellungen in den Katakomben ist der gute Hirte. Eine meist jugendliche, bartlose Gestalt im griechischen Gewand, barfuß, ein Beutel an der Seite und über den Schultern trägt er das Lamm. Das Symbol vom Fisch finden wir heute auch oft auf den Autos. So bekennen ganz viele von den Autofahrern ihr Christsein. Aber das Symbol vom guten Hirten irgendwo auf dem Auto findet man eher wenig. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum können wir heute mit diesem Symbol des guten Hirten so wenig anfangen? Liegt es daran, dass eben dieses biblische Bild vom Hirten in den letzten Jahrhunderten einfach überlagert wurde? Überlagert durch diese manchmal kitschig-romantische Vorstellung von dieser Schäferidylle? Woran denken Sie, wenn Sie dieses Bild von dem guten Hirten vor Augen haben? Vielleicht an dieses Bild, was man häufig auf Postkarten findet, wunderschöne Landschaften, eine Herde grast auf einer satten grünen Wiese, sanfte Hügel, vielleicht noch einen Sonnenuntergang im Hintergrund. Und der Hirte steht auf einem dieser Hügel und schaut auf seine Herde herab. Er trägt einen Mantel, hat die Tasche umgehängt und stützt sich vielleicht noch auf seinen Hirtenstab. Ein friedliches Bild, aber doch ein bisschen unwirklich, oder? Vielleicht liegt es auch an der Tatsache, dass uns dieser Vergleich mit Jesus als dem Hirten die etwas unrühmliche Rolle des Schafes zuweist. Vielleicht wollen wir nicht mehr mit diesem manchmal etwas dümmlich dreinschauenden Herdentier verglichen werden. Wer weiß. Die Hirten in unserer Zeit verkörpern auch nicht mehr unbedingt Mut und Wehrhaftigkeit wie früher, sondern allenfalls noch Ruhe und Beschaulichkeit. Darum können wir auch die biblische Bedeutung von dem Hirten oft kaum noch verstehen. Und weil die Übertragung dieses Bildes von Hirt und Herde auf menschliche Verhältnisse uns selbst in die Rolle der Schafe zwingt, wehren wir uns vielleicht instinktiv gegen diesen Vergleich. Ich bin doch kein Schaf. Und trotzdem entdecken wir in uns und unter uns Sympathien für das Bild vom guten Hirten. Offensichtlich kann dieses Bild vom guten Hirten irgendwo tiefe Schichten in unserer Seele anrühren. Ich finde, anders kann man die hohe Wertschätzung des Psalms 23 gar nicht erklären. In diesen Worten und Bildern vom guten Hirten, da spricht sich offenbar das Verlangen von ganz vielen Menschen nach Schutz und Geborgenheit aus. Ich habe während meines Studiums ein Praktikum in einem Krankenhaus und in einem Hospiz gemacht. Und ich habe an unzähligen Krankenbetten gesessen und in ganz vielen Sterbezimmern und habe erlebt, wie gerade dieser Psalm 23 am Ende vielen, vielen Menschen noch auf der Zunge lag. Und wenn sie etwas gebraucht haben, an dem sie sich in den letzten Stunden ihres Lebens oder in ihrer größten Not irgendwo festhalten konnten, dann war es ganz oft dieser Psalm 23 und die Aussage, ja, Gott, du bist mein Hirte. Aber wie ist das denn jetzt mit den Hirten? Was tun sie, wie leben sie und was waren das überhaupt für Menschen und was unterscheidet letztlich einen guten Hirten von einem schlechten Hirten? Ich möchte Sie alle mal mitnehmen auf eine kleine gedankliche Reise in die Zeit Jesu. Denn nur so können wir verstehen, welches Bild Jesus hier malt. Damals in Israel gab es ganz viele Schafherden, die mit ihren Hirten so durch die Lande gezogen sind. Israel ist nicht überall fruchtbar, eigentlich nur rund um den Jordan und das Tote Meer und dann einen schmalen Streifen entlang der Küste des Mittelmeers. Ansonsten besteht das Land eher aus ziemlich kahlen Steppen, eben keine saftigen Wiesen, wie wir uns das manchmal vorstellen. Und ehrlich gesagt, ganz ungefährlich war es damals auch nicht. Es gibt wilde Tiere und die haben immer wieder versucht, ein Tier aus der Herde zu reißen. Es gab Banditen, die diesen einsamen Hirten aufgelauert haben. Und es gab kaum Dörfer, sodass die Hirten die meiste Zeit auf sich alleine gestellt waren. In den Dörfern mussten sich die Hirten gegen andere durchsetzen, wenn es Streitigkeiten gab bei der Verteilung von Wasser oder bei dem Pferchen für die Nacht. Auch dem Wetter waren die Hirten schutzlos ausgesetzt und mussten zusätzlich auch noch einen Ort finden, an dem ihre Tiere in der Regel wenigstens ein bisschen Schutz fanden. Nicht so einfach, dieses Leben. Jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf den Beinen, immer wachsam, immer allein, fast immer ohne die Familie. Alles, was der Hirte mitnehmen konnte, hatte er in seiner kleinen Hirtentasche dabei. Und wenn Sie jetzt denken, naja, solange das mit dem Geld wenigstens stimmt, leider nein. Hirten waren nicht sonderlich gut bezahlt, auch nicht besonders gut angesehen. Das waren Menschen, die zogen die ganze Zeit umher, hatten also kaum soziale Kontakte und waren eher Außenseiter. Kein wirklicher Traumjob, der Hirte. Und da zeigt sich wieder, dass Jesus sich gerade zu diesen Menschen hingezogen gefühlt hat. Zu den Außenseitern, zu den Menschen am Rand oder gar außerhalb der Gesellschaft. Nicht nur Zöllner, Bettler und Prostituierte, auch Hirten haben dazu gehört. Und Gott sieht auch diese Menschen. Hirten sind die ersten Menschen, die von der Freudenbotschaft an Weihnachten erfahren haben. Und auch hier benutzt Jesus die Hirten, um diesen Begriff mal positiv zu besetzen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Er selbst will seine Schafe weiden und ihnen vorangehen. Aber was macht denn einen guten Hirten zu einem guten Hirten? Und gibt es auch schlechte Hirten? Im Text ist die Rede auch von schlechten Hirten. Mietlinge nennt sie Luther, hier ist es vielleicht ein bisschen netter umschrieben. Und diese Mietlinge, wie Luther sie nennt, sorgen eben nicht für die Herde. Und ich stelle mir da ganz struppige, abgemagerte Schafe vor, die kaum die Kraft haben zu laufen, die von einer Seite auf die andere taumeln auf der verzweifelten Suche nach etwas frischem Gras. Und die anderen von diesen struppigen Tieren laufen vielleicht umher, stehen vor einem Tümpel mit brackigem Wasser. Doch auch diese letzten Tropfen sind bald nur noch ein Schlammloch. Und dieser Mietling, der liegt daneben, unter einem Baum, kaut vielleicht auf einem Grashalm herum, während er von einem Leben als reicher Mann träumt. Und er bemerkt gar nicht, wie sich ein wildes Tier anschleicht und eines seiner Schafe reißen will. Und als er doch aufgeschreckt wird, krabbelt er schnell auf den Baum und wartet ab. Kein Gedanke daran, sich diesem Raubtier in den Weg zu stellen, kein Heldenmut angesichts der Bedrohung, wie wir das vielleicht noch von David, dem Hirtenjungen, kennen. Der Mietling holt nicht seine Schleuder aus der Tasche, sondern hockt angstvoll auf dem Baum und überlässt die Herde ihrem Schicksal. Diese Mietlinge, diese sogenannten Führer der Herde, die gibt's auch heute noch. Ich denke, da müssen wir nur mal in die Nachrichten schauen. Ein Beispiel, vielleicht die Führungsriege in Nordkorea, die nur an sich denken, während ihr Volk hungert. Oder die reichen Leute in Griechenland, denen die Not der kleinen Leute vielleicht gar nichts ausmacht, sondern die nur munter weiter die Hände aufhalten. Auch bei uns gibt's das im Kleinen. Da fällt mir Ackermann von damals ein mit seinen Peanuts, Bilder aus der Bankenkrise, Affären und Privilegien von Politikern. Führt man so eine Schafherde, seine anvertrauten Menschen? Und diesen allen schleudert Gott ein Wehe entgegen. Wehe, ich will ein Ende damit machen. Ich werde mich selbst meiner Herde annehmen und sie suchen. Und ich will sie so weiden, wie es recht ist. So steht's in Hesekiel, das haben wir eben in der Lesung gehört. Weiden, wie es recht ist. In der Sendung seines Sohnes Jesus hat Gott dieses Versprechen eingelöst. Mitten in die Enttäuschung der Menschen über die vielen, die nur sich selber weiden, hinein spricht Jesus sein Angebot. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus knüpft damit an ganz alte Vorstellungen von seinem Volk an, an Sehnsüchte. An Sehnsüchte, die auch wir vielleicht noch in uns tragen. Nach Verlässlichkeit, nach Ehrlichkeit, nach Zuwendung. Und nach Geborgenheit. Jesus gebraucht diese Selbstbezeichnung von dem guten Hirten nicht selbstherrlich, nicht wie der Mietling, sondern er löst das ein, was er versprochen hat. Er löst das ein, was er sagt. Er lässt tatsächlich sein Leben für seine Schafe, für uns. Für Jesus sind die Worte vom guten Hirten keine leeren Worte. Er meint, was er sagt, und er hält seine Versprechen. Und wenn Jesus mein Hirte ist, dann kann ich mir gut vorstellen, ein Schaf zu sein. dann will ich ein Schaf sein. Dann ist meine Wahl klar. Jesus, da bin ich Schaf. Mit der Wahlmöglichkeit hätte sich vielleicht auch damals jedes Schaf gleich entschieden. Bei uns ist das nicht so einfach. Die Konsequenzen sind manchmal nicht sofort deutlich. Und außerdem verstehen es die Mietlinge ja ganz gut, uns einzulullen. Du hast es vorhin gesagt, überall, an allen Ecken und Enden ruft es. Wenn wir diesen bezahlten Hirten folgen, wenn wir der Gesellschaft folgen, dann haben wir ja schließlich auch eine große Freiheit. Da werden uns oft keine Vorschriften mehr gemacht. Da gibt es keinen Rahmen, kein tu dies nicht oder tu jenes nicht, wie wir das manchmal bei der Bibel so empfinden. Bei Jesus, das hören wir oft, werden wir doch in ein Gatter gezwängt. Er führt uns und lässt uns nicht einfach dahin laufen, wo wir hinlaufen wollen. Nicht auf meine Lieblingsweide oder an den Wunschbrunnen. Und der Mietling sagt, wenn du dahin möchtest, dann geh doch. Du bist doch frei. Ich zwing dich nicht. Wenn du mal mit anderen Religionen Erfahrungen machen möchtest, dann mach das doch. Wenn du dich mal richtig austoben willst, tu das. Du bist frei. Bei Jesus ist das anders. Da sieht Freiheit anders aus. Da habe ich Grenzen. Da folge ich und bestimme nicht selber meinen Weg. Da gebe ich das Zepter aus der Hand. Bei meinem guten Hirten, da weiß ich manchmal nicht, wo der Weg mich hinführt. Da weiß ich nur eins. Mein Hirte ist ein guter Hirte. Einer, der auf mich Acht gibt, der mich beschützt, der das Beste für mich will und der mich immer und überall mit allem versorgt, was ich brauche. Eben weil mein Hirte mich kennt, weil er mich liebt und weil ihm nicht egal ist, wo ich bin und wie ich lebe und weil er ein Ziel für mich hat. Auf die Stimme von diesem guten Hirten sollten wir eigentlich alle gerne hören. Aber manchmal ist das gar nicht so einfach. Diese Stimme von Jesus aus all den anderen Stimmen, die um mich herum rufen, die eine herauszufiltern. Da sind wir dann leider doch Menschen und keine Schafe. Die können das nämlich. Das ist wirklich eine faszinierende Sache. Ich habe in der Adventszeit mit meinen Kindern darüber gelesen. Damals gab es Schafhürden. Schafhürden, das waren eine Art Pferche, wo die Schafe die ganze Nacht verbracht haben. Es waren große, ummauerte Höfe und da lagerte man dann die Tiere unter freiem Himmel. Und zu diesen Höfen führte ein kleines Tor. Und wenn Jesus darum ein paar Verse vorher von einer Tür spricht, die er selbst ist, dann meint er genau so ein Tor. Das Tor zur Schafhürde damals im vorderen Orient zur Zeitenwende. Und die Menschen, die Jesus damals zugehört haben, die wussten genau, wovon er geredet hat. In diesen Höfen gab es in der Regel nicht nur eine Schafherde, die dort für die Nacht untergebracht wurde. Das wäre viel zu aufwendig gewesen. Sondern ganz viele Schafherden auf einmal wurden dort in einen Hof getrieben und am Morgen kamen dann die Hirten und haben ihre Herden irgendwie wieder auseinandersortiert. Und der Hirte stellte sich dann also an dieses Tor und rief, und es ist erstaunlich, aber wahr, die Schafe erkennen ihren Hirten an der Stimme. Und wenn also Hirte A dort an diesem Tor steht und ruft, dann kommen tatsächlich in der Regel auch nur seine Schafe und nicht die von Hirte B. Die Schafe erkennen die Stimme ihres Hirten und sie laufen los. Sie wollen zu dem guten Hirten, sie erkennen ihn an der Stimme und sie wissen, jetzt geht es los, hinaus auf die Weide und da wollen sie dabei sein. Jesaja hat das mal so gesagt, selbst ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis. Und ich müsste jetzt mal ganz provokant fragen, wie ist das denn bei Ihnen? Kennen Sie die Stimme Ihres Herrn? Und wenn ja, folgen Sie ihr? Das ist ja so eine Sache. Es gibt eben viele Stimmen um uns herum und da ist es nicht einfach, auf die richtige zu hören. Aber es ist wichtig, es ist lebenswichtig, dass wir die Stimme unseres Hirten kennen. Und weil Tiere die Stimme des Hirten kennen, folgen sie dem Richtigen. Nicht, weil sie die anderen Stimmen analysieren. Das interessiert sie gar nicht. Das macht sie nur ganz irre. Da hören sie nicht hin, brauchen sie auch nicht. Sie kennen die richtige Stimme. Das haben sie von klein auf trainiert. Die Stimme ihres guten Hirten, das reicht. Und mehr brauchen auch wir nicht. Sie nicht und ich nicht zum Leben. In der Gefahr der Herde wird sich zeigen, ob der Hirte echt ist. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Solange das Leben glatt läuft, merkt man das manchmal gar nicht. Doch wenn die Fragen kommen, auf die wir keine Antwort haben, dann wird es sich zeigen, wer der gute Hirte ist. Der gute Hirte lässt sein Leben. Er riskiert alles. Es geht ihm um die Herde, nicht um den Lohn. Ob der Hirte echt ist, dem man folgt, zeigt sich, wenn man in Turbulenzen gerät. Dann wird sich zeigen, ob Verlass ist auf meinen guten Hirten. Hoch über dem Marktplatz hatte er sein Seil gespannt. Dort oben zwischen Himmel und Erde machte er vor staunenden Blicken seine gefährlichen Kunststücke. Gegen Ende der Vorstellung holte er eine Schubkarre hervor. Sagen Sie, trauen Sie mir zu, dass ich diese Karre über das Seil schiebe? Aber ja doch, rufen die Zuschauer. Würden Sie sich dann meiner Geschicklichkeit anvertrauen, sich in diese Karre setzen und von mir über das Seil fahren lassen? Da wurden die Mienen ernst. Nein, dazu haben wir keinen Mut. Da meldet sich ein kleiner Junge. Ich setze mich in die Karre. Und er klettert hinauf. Gespanntes Schweigen der Menge. Der Mann schiebt die Karre an und mit dem Kind geht er über das Seil. Begeisterung, tosender Applaus brandet auf und einer fragt, sag, hattest du denn gar keine Angst? Oh nein, lacht der Junge, das ist doch mein Papa. Es geht um Beziehungen. Vertrauen geht über Beziehungen. Es fällt alles viel leichter, wenn ich weiß, wem ich mein Leben anvertraue. Es muss eben nicht ein Hirte sein, sondern es muss mein Hirte sein, dem ich mein Leben anvertraue. Wem vertrauen Sie Ihr Leben an? Glauben Sie, dass der gute Hirte auch Ihr guter Hirte ist? Und wenn Sie das glauben, wie können Sie dann trainieren, auf seine Stimme zu hören? Das ist ein Thema, mit dem ich mich im Augenblick ziemlich intensiv auseinandersetze. Wie kann ich meine Beziehung zu Jesus pflegen? Wie kann ich lernen, auch in Ausnahmesituationen oder meinem manchmal zugegebenermaßen ziemlich wuseligen Alltag herausfiltern? Keine leichte Frage, auf die es auch keine leichte Antwort gibt. Ich denke, jeder muss selbst seinen Weg finden. Manche finden den Zugang zu Gott über Musik, andere in der Natur. Manch einer braucht Stille, manch andere brauchen wieder Gebetsgemeinschaft oder noch was anderes. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist dabei, ist das Lesen der Bibel. Jedes Mal entdecke ich aufs Neue, dass Gott es gut mit mir meint, dass er mein Hirte sein möchte, der mein Leben ans Ziel bringen will. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich vor allen Dingen auch Ihnen, dass wir Zeit finden, das zu trainieren, auf Gottes Stimme zu hören. Vielleicht ist der Frühling jetzt dafür gerade genau die richtige Zeit. Die Tage werden länger, wir sind frischer, motivierter. Die Natur beginnt neu, warum also nicht auch wir? Es ist schließlich egal, wann wir damit anfangen. Hauptsache, wir fangen damit an. Warum also nicht heute Abend? Warum nicht auch hier in unseren Gemeinden nochmal ganz neu? Lassen Sie uns an unserer Ausdauer beim Bibellesen vielleicht arbeiten und machen Sie mit beim Stimmentraining, beim Hören auf die Stimme unseres Herrn. Amen.